RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 21 Uhr mit Ingo Jansen. Guten Abend. Die Zurückweisung von Asylsuchenden bei Grenzkontrollen auf deutschem Gebiet ist rechtswidrig. Das hat das Berliner Verwaltungsgericht in einem Eilverfahren entschieden und damit drei Somaliern recht gegeben, die kurz nach ihrer Einreise wieder nach Polen zurückgeschickt wurden. Aus dem Hauptstadtstudio Philipp Eckstein.
Scharfe Kritik an der Bundesregierung kommt von der Opposition. So sagte die linken Politikerin Clara Bünger dem ARD-Hauptstadtstudio. Dobrindt habe mit Ansage einen Rechtsbruch begangen. Der Innenminister müsse zurücktreten. Auch der Vorsitzende der Grünen, Felix Banaschak, sprach von einem angekündigten Rechtsbruch. Er erwarte von CDU und CSU jetzt ein Umdenken und dass wieder Politik nach Recht und Gesetz gemacht werde.
Nach dem Sieg des rechtskonservativen Nawrocki bei der Präsidentenwahl in Polen will Regierungschef Tusk im Parlament die Vertrauensfrage stellen. Einen entsprechenden Antrag werde er zeitnah einreichen, sagte Tusk am Abend bei einer Ansprache im polnischen Fernsehen. Nawrocki hatte sich in der Stichwahl gestern knapp gegen den liberalen Kandidaten Trzaskowski durchgesetzt. Die Verhandlungsrunde zwischen der Ukraine und Russland über eine mögliche Waffenruhe ist beendet. Das Gespräch in Istanbul hat etwa eine Stunde gedauert. Einen Durchbruch gab es nicht. Beide Seiten haben aber vereinbart, wieder Kriegsgefangene auszutauschen, diesmal vor allem Schwerverletzte und junge Menschen. Außerdem sollen Tausende Leichen übergeben werden. Mithilfe des Software-Milliardärs und Mäzen Zaso Plattner entsteht ein neuer Universitätsstandort in Potsdam. Das haben dessen Stiftung und die Landesregierung mitgeteilt. Der Campus ist auf dem früheren Gelände des Brandenburger Landtags, dem Brauhausberg, geplant. Außerdem wird das Zaso-Plattner-Institut am Griebnitzsee erweitert. Aus Potsdam, Annette Kufner.
Mit dem Ausbau werde eine Erfolgsgeschichte fortgeschrieben, sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke. Mit der Zaso-Plattner-Stiftung habe man eine Absichtserklärung unterzeichnet. Demnach soll bis 2035 ein neuer Campus am Brauhausberg entstehen. Beherbergen soll er die Fakultäten Sozialwissenschaft und Jura, die bislang am Campus Griebnitzsee sitzen. Die Gebäude in Griebnitzsee sollen wiederum vom Hasso-Plattner-Institut übernommen werden.
Bei den French Open ist Turnierfavorit Novak Djokovic ins Viertelfinale eingezogen. Er hat den Briten Cameron Norrie klar in drei Sätzen besiegt. Damit trifft Djokovic übermorgen auf den Deutschen Alexander Zverev, der vorher die nächste Runde erreicht hatte. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: in der Nacht gering bewölkt oder klar und überall trocken, später im Norden etwas Nebel, Tiefstwerte 12 bis 7 Grad. Aktuell in Berlin-Kreuzberg 22 und in Frankfurt-Oder 20 Grad. Morgen ein freundlicher Mix aus Sonne und lockeren Quellwolken bei maximal 23 bis 26 Grad. Die Zeit 21.03 Uhr.
Mitreden. Deutschland diskutiert.
So, damit herzlich willkommen zurück zur zweiten Stunde Mitreden. Deutschland diskutiert heute zum Thema Rüpelei statt leiser Töne. Ist die Diplomatie am Ende? Unsere Gesprächspartner Professor Johannes Fawig, Politikwissenschaftler der Universität Halle-Wittenberg, und Matthias Schranner sitzt gerade in New York, ist Verhandlungsexperte auf allerhöchstem Niveau und hat sie tatsächlich alle schon mal gesprochen. Und ich hatte vor den Nachrichten angekündigt, die nächste Hörerin, nämlich Angelika Linzmeier aus München. Ich wünsche einen schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend in die Runde.
Was sind denn Ihre Gedanken zum Thema?
Ich habe nur einen kurzen Input. Zum Thema Diplomatie, also was Herrn Zelensky angeht, bei Trump damals im Oval Office, muss ich sagen, Herr Zelensky hat sich auch nicht sehr diplomatisch verhalten. Er hat natürlich sich auch provozieren lassen, muss man auch dazu sagen. Man muss immer beide Seiten sehen. Er hat ja damals mit seinem anhaltenden Widerspruch vor laufenden Kameras auch das Ehrgefühl von Trump und seinen Stellvertretern etwas angegriffen. Mhm. Muss man auch dazu sagen, das stimmt nämlich auch. Und deshalb geriet die Sache ja dann auch außer Kontrolle. Wie gesagt, Trump ist natürlich schon spezial, ja. Aber Zelensky war auch nicht sehr diplomatisch. Man muss immer beide Seiten sehen. Und weil ich jetzt gerade von beiden Seiten spreche, zur Diplomatie gehört meiner Meinung nach auch, dass man sich auch in die Position des Gegners versetzt. Das gehört auch dazu, auch eines Kriegsgegners, wie zum Beispiel Putin. So, eine Frage habe ich jetzt dazu mal in die Runde, beziehungsweise an Ihre Studiogäste.
Jawohl.
Es ist allgemein bekannt, wir wissen noch, letztes Jahr im Sommer, im Juni, oder war es Juli, ich glaube im Juni war es, genau, gab es eine Friedenskonferenz zum Ukraine-Krieg. Eine Friedenskonferenz in der Schweiz. Dazu war aber Russland gar nicht eingeladen. Also damit wir uns richtig verstehen, nicht, dass Russland nicht teilgenommen hätte, sondern Russland war nicht eingeladen. Hat Putin selbst gesagt, wir waren überhaupt nicht eingeladen. Das hat auch gestimmt. Und da muss ich sagen, warum wird eine Friedenskonferenz anberaumt, wenn der wichtigste Teilnehmer eigentlich, der Aggressor, nicht eingeladen wird. Das ist etwas, da möchte ich jetzt Ihre Gäste fragen, ob Sie mir darauf eine Antwort geben können. Noch einen zweiten Satz habe ich. Es gab vor einigen Monaten, einen Monat weiß ich nicht mehr genau, oder war es im Herbst letzten Jahres, gab es auch eine Konferenz bezüglich des Baltikums, weil die baltischen Staaten ja sehr bedroht sind. Die war in London, diese Konferenz. Und komischerweise war von dem Baltikum kein einziger Staat vertreten. Weder Lettland, Estland,
Litauen.
Litauen. Kein einziger Staat war in London dabei. Das habe ich in der Zeitung gelesen, im Politikteil. Und da frage ich mich, warum war dann, wenn in London eine Konferenz stattfindet, für das Baltikum, warum sind die wichtigsten, die drei Staaten, dann gar nicht dabei? Also vielleicht können mir Ihre Gäste darauf eine Antwort geben. Das wäre jetzt meine Frage.
Frau Linsmeier, ich habe leider zu spät den Stift bzw. den Zettel geholt, um alles mitzuschreiben, aber ganz viele tolle Gedanken, unter anderem auch welche, die ich mir natürlich auch schon gemacht habe in meiner Vorbereitung auf die Sendung. Und da ist... Wir nehmen mal die Ukraine-Konferenz oder auch die Münchner Sicherheitskonferenz. Da wird also sozusagen über einen Krieg verhandelt, Herr Favig, an dem eine Partei aber einfach nicht teilnimmt. Also an der Verhandlung nimmt dann die eine Partei nicht teil. Das macht doch überhaupt keinen Sinn.
Ja, Frau Linsmeier, ich sehe das wie Sie, dieser Ansatz im Ukraine-Krieg, darauf zu hoffen, dass man gewissermaßen Russland davon überzeugen kann, dass es seinen blutigen Irrweg erkennt und aufhört mit der Aggression und die Ukraine ihre völkerrechtlich und politisch berechtigten Maximalpositionen gewissermaßen durchsetzen kann und allein das die Aufgabe der Diplomatie ist. Das war der Ansatz in Birkenstock in der Schweiz und deswegen war Russland nicht dabei und nicht eingeladen und das war der falsche Ansatz, würde ich sagen. Und man hat jetzt dazugelernt oder anders vom Trump hat die Europäer gezwungen, dazu zu lernen und jetzt gewissermaßen auch mit Russland zu reden. Und ich finde, an dem Beispiel kann man sehr schön sehen, was Diplomatie ist, was sie sein sollte und was sie nicht sein sollte. Diplomatie, nach meinem Verständnis jedenfalls, sollte nicht sein, dass man Maximalpositionen, so berechtigt man sie finden kann, durchsetzt und sozusagen nicht auf den Umsetzungsweg schaut, sondern Diplomatie sollte sein, kluge Kompromisse zu schmieden, auch die Interessen der anderen in den Blick nehmen und daraus gewissermaßen einen gemeinsamen Weg zu schmieden. Und das geht nur, wenn man miteinander redet. Und ich glaube, das ist jetzt auch das Stadium im Ukraine-Krieg, dass man miteinander redet und das hat bisher noch keinen Erfolg, das ist auch richtig, aber der Ansatz, die vergangenen drei Jahre, also gewissermaßen auf die Militärkarte zu setzen, Maximalpositionen aufrechtzuerhalten, der hatte auch keinen Erfolg und insofern glaube ich, dass die Chancen auf eine Lösung dieses schwierigen Konfliktes jetzt besser sind mit einem neuen diplomatischen Ansatz und Sie haben es völlig richtig beschrieben, der bisherige Ansatz war falsch.
Frau Linsmeier, ich will dann direkt noch den zweiten Punkt aufmachen, weil Herr Schranner uns ja auch zuhört, Verhandlungsexperte und vermutlich haben auch Sie noch die Bilder im Kopf, als Selenskyj da im Weißen Haus war. Das war, Sie müssen das ja kennen, das war eine absolute Eskalation, die es so auch nicht gegeben hat. Kann man da eigentlich überhaupt die Frage nach der Schuld, die Schuldfrage stellen?
Also Schuld ist ein Wort aus dem Strafrecht und das sollte man sowieso nie verwenden in der Kommunikation. Ja. Auch bei privaten Verhandlungen bitte auch nie über Schuld sprechen. Vielleicht noch einen Satz zu dieser Birkenstock-Konferenz. Ich bin ja Schweizer und habe das natürlich auch hautnah miterlebt. Das Ziel von Birkenstock war damals nicht, den Frieden mit Russland herzustellen, weil man damals gedacht hat, das geht eh nicht, sondern das Ziel war, Einigkeit zu zeigen, also dass die westlichen Staaten mit viel Unterstützung da einheitlich auftreten, um ein klares Signal der Macht zu senden. Das Signal, wir stehen zusammen, wir unterstützen die Ukraine. Es war eine Ukraine-Unterstützungskonferenz. Ich bin ganz bei Herrn Warwick. So schlau war das nicht, weil natürlich im Nachhinein es überhaupt nichts gebracht hat und sich die Schweizer komplett aus dem Rennen genommen hat. Das heißt, alle Friedenskonferenzen, die es jetzt gibt, die finden eben in Katar statt, in Saudi-Arabien oder eben jetzt in Istanbul, aber nicht mehr in Genf, weil natürlich Russland sagt, ihr habt uns damals quasi nicht eingeladen und akzeptieren die Schweizer es auch nicht mehr als friedensstiftendes neutrales Land. Für die zweite Frage, wer ist schuld?
Herr Schrammer.
Das war jetzt so eine Dynamik und ja, gerne.
Nein, Entschuldigung, ich wollte bloß gerade kurz dazwischen gehen, weil es ein paar Tonstocker gab, aber Sie dürfen jetzt weiterreden. Ich erlaube es Ihnen. Nein, okay. Im Ernst. Ja. Tonqualität stimmt wieder. Ich wollte Sie nicht unterbrechen.
Okay. Die Frage nach der Schuld. Also Konflikte entstehen ja nicht plötzlich. Jeder Konflikt hat eine Vorgeschichte und jeder Konflikt hat eine gewisse Eskalationsstufen. Und es gibt viele Modelle der Konfliktforschung. Wir arbeiten mit diesen 10 Stufen der Konflikte. Das heißt, man hätte das natürlich sehr viel früher unterbinden können. Was mich selbst wundert, dass die Berater, die ja alle neben Trump und Zelensky gesessen sind, dass da niemand eingeschritten ist und gesagt hat, alle mal herhören, wir haben doch ein gemeinsames Ziel, wir möchten doch hier zeigen, dass wir gemeinsam natürlich jetzt diesen Konflikt beenden wollen. Und dann hat sich so eine Dynamik entwickelt und ich glaube, das kennen alle aus privaten Verhandlungen. Der eine sagt das, der andere sagt was dazu, dann kommt ein blöder Spruch und dann wäre erwiderbar und dann eskaliert das Ganze. Also ich würde nicht von Schuld sprechen, ich würde davon sprechen, dass beide Parteien sehr ungeschickt waren und sich auf diese Eskalation eingelassen haben. Was gut gewesen wäre, wenn jemand von den umstehenden Personen eingeschritten wäre und auf die Gemeinsamkeiten wieder verwiesen hätte, weil am Ende des Tages geht es um eine gemeinsame Lösung.
Mhm. Wir hoffen erstmal, Frau Linsmeier, dass wir da auch so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen konnten und Ihre Fragen möglichst umfassend beantwortet haben.
Ja, ein Satz noch dazu, wenn das im Birkenstock in der Schweiz eigentlich eine Ukraine-Unterstützungskonferenz war, dann wurde das aber letztes Jahr oder auch heute noch, wird das von den Medien falsch verbreitet. Denn als Ukraine-Unterstützungskonferenz habe ich das nirgendwo aus den Medien entnehmen können. In den Medien wird ja immer gesagt, man hat alles versucht. Aber das stimmt ja dann irgendwie nicht richtig. Man hat ja nicht alles versucht. Also das hätte man so auch besser interpretieren müssen.
Wobei, Frau Linsmeier, da bin ich auch immer schnell dabei zu sagen, wer sind denn die Medien? Aber es ist war eine sehr, sehr interessante Diskussion. Frau Linsmeier, ich wünsche Ihnen jetzt erstmal noch einen schönen Abend.
Ja, danke
und habe schön. Und habe natürlich direkt den nächsten Hörer hier in der Leitung. Stefan Röser kommt aus der Nähe von Heilbronn. Hören Sie mich?
Guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend.
Guten Abend. Meine Frage an Sie ist die, ob solche Kriege auch langfristige, komplexe Hintergründe haben, wo Diplomatie damit zusammenhängt, dass sozusagen der Hintergrund dieser Konflikte lange unbekannt bleibt und dass deswegen auch nicht alles getan wird, um den Konflikt zu beenden. Also ein möglicher Hintergrund des Konfliktes ist ja vielleicht auch, dass man schon im Zeitpunkt des Mauerbaus, der 1961 war, wusste, und zwar etwa zu diesem Zeitpunkt, dass wir ein Problem der alternden Gesellschaft haben in den westeuropäischen Ländern und deswegen sozusagen ein finanzieller Engpass eintritt und solch ein Krieg, der sozusagen, ich sage mal, ja auch eine Art Abnutzungskrieg ist, dazu führt, dass sozusagen dann finanzielle Knappheiten unterstellt werden von der, ich sage jetzt mal, von der angreifenden Seite. Und dann, wenn das öffentlich unbekannt bleibt, dann kann man diesen Konflikt ja eventuell nicht richtig einschätzen. Oder ist das völlig abwegig, diese auch konkrete Vermutung?
Herr Röser,
wäre immer eine interessante Frage.
Sie haben alles richtig gemacht, an der 08000-441-777 anzurufen. 08000-441-777 auch für alle, die sozusagen jetzt noch einige Fragen zum Thema Diplomatie haben. Aber ich möchte das natürlich gerne mal weiterreichen an Herrn Professor Johannes Fawig, Politikwissenschaftler der Uni Halle-Wittenberg. Wie weit zurück muss man denn tatsächlich gehen bei Konflikten dieser Art?
Ja. Also ich denke sehr weit, ob jetzt das Beispiel von Herrn Röser mit der Demografie trägt, da würde ich eher zweifelnd sein. Da gibt es, glaube ich, andere Faktoren. Aber ja, jeder Konflikt hat eine lange Vorgeschichte. Und wenn man diese Vorgeschichte nicht richtig liest, dann kommt man zu keiner vernünftigen Lösung. Und der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hat sicherlich auch damit zu tun, dass das gewissermaßen aus dem Zerfallsprozess der Sowjetunion hervorgegangen ist, dass die NATO sich gegen den Willen Russlands erweitert hat und so weiter und so weiter. Also viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und da braucht man sachkundige, an dem Thema orientierte Diplomaten und Politiker, die das richtig einschätzen. Weil wenn Fehleinschätzungen vorgenommen werden, dann können Katastrophen passieren. Und dieser Krieg, der Angriff Russlands auf die Ukraine, ist eine Katastrophe. Und ich würde sagen, eine vermeidbare Katastrophe. Wir haben diesen Konflikt sozusagen ganz falsch angefasst und da hätte man vieles Schlimmes verhindern können. Und Diplomatie hätte früher wirken müssen und man hätte auch früher zum Interessenausgleich bereit sein müssen. Das waren aber nur wenige.
Herr Schraner nickt zustimmend. Ich habe mir in der Vorbereitung auf diese Sendung unter anderem so Verhandlungsstrategien angehört von Ihnen. Sie sprechen unter anderem von Verhandlungsströmungen Track 1 und Track 2. Kann ich jetzt nichts mit anfangen, ja. Aber also gerade wenn wir wirklich bei einem Konflikt sind, der eskaliert, ist das dann schon sozusagen die zweite Stufe oder wie kann ich mir sozusagen so eine Verhandlung als von Anfang bis Ende vorstellen?
Also Track 1 und Track 2, das zielt darauf, dass Diplomatie jetzt neu bewertet oder neu aufgeteilt wird. Unter Track 1 versteht man die Diplomatie, wie die meisten es eben jetzt kennen, dass Diplomaten Angehörige einer Regierung sind, eines Staates sind und offiziell verhandeln. Mhm. Was dazu führt, dass zum Beispiel jetzt die Schweiz entschieden hat, dass die Hamas zum Beispiel eine Terrororganisation ist und deshalb Schweizer Diplomaten nicht mehr mit der Hamas verhandeln dürfen. Es gibt Track 2. Track 2, das ist ein Bereich, in dem wir unterstützen mit unserem Institut, wo wir diese Restriktionen von Regierungen nicht haben. Also wir dürfen mit der Hamas reden zum Beispiel, um herauszufinden, wo vielleicht eine Möglichkeit gibt, den Konflikt zu lösen. Und was wir einfach merken, ist, dass natürlich Konflikte, die so eskalieren, und da bin ich ganz bei Herrn Wawig, man hätte Konflikte sehr viel früher lösen können. Und dass aufgrund von Fehleinschätzungen, vielleicht fehlenden Mutes, fehlender Abstimmung, dass dann Konflikte da so weit eskalieren, dass man sie jetzt tatsächlich jetzt fast nicht mehr lösen kann. Und wir sehen es in fast jedem Konflikt, auch im privaten Bereich, bei allen, die jetzt zuhören und zuschauen, fast alle Konflikte, die eskalieren, hätte man sehr viel früher, sehr viel besser lösen können.
Mhm. Unter anderem gibt es dafür ja auch, wir hatten vorhin, glaube ich, den Begriff der Hinterzimmerdiplomatie. Wir hatten, es gibt Verhandlungen aller Art, wir hatten Birkenstock gerade genannt. Es gibt jetzt einen User, Markus, der speziell an Sie, Herr Fawig, noch eine Frage hat. Und zwar gerade ist auch die Münchner Sicherheitskonferenz erwähnt worden, ein Kulminationspunkt diplomatischer Versuche. Wie wichtig erachten Sie solche Formate?
Also extrem wichtig. Das sind einfach Formate, die unendlich viele Kontakte bereitstellen und Kontaktmöglichkeiten bereitstellen, die man sonst nicht hätte. Da sozusagen finden so viele bilaterale Gespräche beim Kaffee, auf dem Weg zum Konferenzort und so weiter statt. Das ist von unschätzbarem Wert und ich glaube, Deutschland kann stolz darauf sein. Das ist die größte sicherheitspolitische Konferenz seit vielen Jahren durchführt in München und sie wird ja auch massiv unterstützt mit Ressourcen der Bundesregierung. Das ist völlig vernünftig. Da sind nicht immer die großen Lösungen für alle weltpolitischen Probleme, natürlich, aber ohne diese Münchner Sicherheitskonferenz wäre Diplomatie sehr viel ärmer und ich glaube, man sollte solche Schätze pflegen und hegen.
Dann nimmt man sich aber tatsächlich auch ein echtes Pfund, wenn man einfach einen wirklich ganz wichtigen Akteur nicht einlädt.
Das ist strittig. Ich glaube, bei der Münchner Sicherheitskonferenz war es unvermeidbar, dass man Russland nicht einlädt. Bei der Birkenstock-Konferenz war es anders. Da ging es ja wirklich um konkrete Verhandlungen und da war sozusagen die Philosophie die falsche, haben wir gerade diskutiert. Aber ich kann mir nicht so wirklich vorstellen, dass man in München mit unterschiedlichen Ebenen russischer Diplomatie so tut, als ob man sozusagen so weitermachen kann wie bisher. Das heißt, da muss man abwägen, was ein Symbol sozusagen leistet und was möglicherweise an Schaden entsteht, wenn man diese Kontakte nicht mehr hat. Aber das ist eine schwierige Lage. Ich möchte nicht in der Rolle von Herrn Ischinger und anderen sein, die das entscheiden. Da gibt es natürlich auch massiven Druck, dass man nicht mehr mit Russland redet und so. Das ist alles in Rechnung zu stellen. Also ich glaube, das haben die gar nicht so schlecht gemacht.
Es ist ja vielleicht sogar auch eine Frage oder des sich selbst Hinterfragens, Stichwort Fehlerkultur. Herr Schraner, auch da vielleicht nochmal die Frage an Sie. Sie haben gesagt, man sollte Debatten führen, um zuzuhören und nicht um zu gewinnen. Wie sehr muss sich da vielleicht Europa auch einfach mal hinterfragen, ob es da in der Vergangenheit alles richtig gemacht hat?
Ja, nachdem wir diesen Krieg ja in Europa haben, können wir natürlich jetzt sicher feststellen, dass nicht alles richtig gemacht worden ist und dass viele Konflikte, die schon da waren, die sich angebahnt haben, nicht angesprochen und nicht gelöst worden sind. Und jetzt ist so ein Aufwachen, so ein Erschrecken. Und plötzlich findet man sich wieder in dieser Eskalation, die man eben sehr viel früher hätte lösen können. Und jetzt geht es dann tatsächlich darum, zu überlegen, was kann man denn machen jetzt? Und wir haben es ja vorher schon besprochen, man muss Einigkeit zeigen, man muss militärisch wieder aufrüsten. Man muss einfach wieder dazu kommen, dass man auch die Konflikte tatsächlich als Machtkampf, Machtmissbrauch vielleicht auch sieht und zu sagen, okay, der Konflikt ist jetzt da und jetzt gehen wir auch mal wirklich mit einer sehr großen Ernsthaftigkeit in die Konfliktlösung. Aus meiner Sicht sind viele Konflikte, wie zum Beispiel Russland und Ukraine, also gerade nach der Eroberung der Krim, hätte man sehr viel direktiver einsteigen müssen. Und dadurch hat man natürlich auch durch das Nicht-Einsteigen, durch das Nicht-Lösen den eigentlichen Konflikt erst ermöglicht.
Herr Röser, ich hoffe, auch Sie haben Ihre Frage beantwortet bekommen und sind noch immer ein zufriedener Hörer unserer Sendung. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für den Anruf an der 08000-441-777.
Ja,
genau, und 08000-441-777 ist die Telefonnummer zu uns ins Studio. Und der nächste Anrufer kommt aus Brandenburg und heißt Christian Bartels. Einen schönen guten Abend Ihnen.
Ja, schönen guten Abend. Hören Sie mich?
Ich höre Sie sehr gut. Wir hören Sie alle sehr gut. Was sind Ihre Gedanken zum Thema?
Wunderbar. Es wurde ja allgemein jetzt bis auf den letzten Beitrag sehr viel allgemein über Diplomatie geredet. Auch sehr interessant. Aber zu dem aktuellen Konflikt Russland-Ukraine habe ich die Frage, es wird ja hier in Ostdeutschland immer der Vorwurf erhoben, es werden immer Waffen geliefert, aber es wird keine Diplomatie bestrebt oder angestrebt. Und da ist die Frage natürlich, wie will man gegenüber einem Staat, der Großmachtsbestrebungen hat, diplomatisch auftreten? Ja, der einfach nur den Anspruch hat, möglichst viel von dem ehemals sowjetischen Territorium wieder zurückzuerobern. Wie will man dem diplomatisch begegnen? Und die zweite Frage da dran ist eben, da wird immer der Vorwurf erhoben, die NATO hätte sich da erhoben, um möglichst weit an die russischen Grenzen heranzutreten. Und dabei habe ich den Eindruck gehabt, die letzten Jahre, das betrifft die Ukraine, aber zum Beispiel auch Georgien, dass diese Länder ja eigentlich Schutzbestrebungen haben. Das heißt, sie haben Angst vor Russland und möchten sich durch den NATO-Beitritt davor schützen, von Russland überfallen zu werden. Und das wäre ja eine innerliche Sache, auch vielleicht gegenüber Russland mal zu vertreten, dass die NATO ja gar keine Eroberungsbestrebungen hat. Das heißt, die NATO will nicht auf Moskau vorrücken oder auf den Ural, sondern das sind ja eigenständige Bestrebungen der Staaten, sich den Schutz der NATO zu versichern, um russische Überfälle zu verhindern. Und warum findet man, da findet man überhaupt nicht, also dass das in den Medien oder gegenüber Russland vertreten wird? Ja, ich finde, wir werden da ungerecht sozusagen angeschuldigt.
Genau die Frage gebe ich direkt weiter an Herrn Fawig.
Also Herr Bartels, wir werden jetzt hier natürlich den Ukraine-Konflikt nicht lösen, aber es gibt schon sehr unterschiedliche Perspektiven daraus. Und Sie haben recht, oder jedenfalls würde ich Ihnen zustimmen, dass Russland oder dass die NATO keine aggressiven Absichten gegen Russland hat oder damit irgendwie Russland unter Druck setzen will. Das ist schon richtig, aber wir haben nicht richtig verstanden, und das war ein Versagen der Diplomatie, dass Russland das eben wahrgenommen hat als massive Einschränkung seiner Interessen. Und ich finde auch ein Stück weit verständlich, wenn ein gegnerisches Bündnis, dem man selber nicht angehört, gewissermaßen viele tausend oder viele hundert Kilometer an einen heranrückt und man ständig sagt, ich verstehe das als Beeinträchtigung meiner Sicherheitsinteressen, und der Gegner sozusagen das vollkommen ignoriert. Man hätte das einfach besser sozusagen behandeln müssen. Jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen, keine Frage. Aber wir brauchen weiter den Versuch mit Diplomatie, diesen Konflikt zu lösen, weil die militärische Karte, das haben wir ja gesehen in den letzten 3 Jahren, hat nicht wirklich funktioniert. Russland mit seiner Brutalität sozusagen gerät zunehmend in die Vorderhand, und wir haben dem nichts wirklich entgegenzusetzen. Wir müssen auf einen klugen Interessenausgleich setzen, und das ist dann schmutzige Realpolitik, und das ist aber eben auch eine Seite von Diplomatie. Schmutzige Realpolitik machen, möglichst die eigenen Interessen versuchen zu wahren, aber eben auch wissen, dass man die eigenen Interessen nicht zu 100% durchsetzen kann.
Schade eigentlich, dass wir diesen Konflikt hier heute in dieser Sendung nicht lösen können, aber ich lobe den konstruktiven Ansatz und möchte das mal vielleicht noch, wir haben noch ein paar Minütchen Zeit bis zu den nächsten Nachrichten an Herrn Schraner weitergeben. Also da sitzen sich jetzt wirklich mehrere Parteien gegenüber, unversöhnlich. Wie könnte wenigstens der nächste Schritt sein raus aus dieser Krise?
Ja, der erste Schritt muss natürlich jetzt der Waffenstillstand sein. Also, dass man sagt, für 30 Tage einfach mal die Waffen ruhen zu lassen, um wieder in die Gespräche zu kommen. Was natürlich gefährlich ist dabei, dass Russland ja Vorbedingungen für den Waffenstillstand darstellt, die natürlich auch nicht erfüllbar sind. Also, dass der Westen die Hilfe für Ukraine einstellt, ist natürlich totaler Quatsch. Also, das wird ja nie passieren. Das heißt natürlich verhandlungstechnisch, wenn ich keine Lösung haben möchte, dann stelle ich solche Forderungen, die Gegenseite nicht erfüllen kann. Dann kann ich immer sagen, ja, wenn die wenigstens kooperativ wären, dann wäre ich auch wieder kooperativ. Aber das passierte derzeit nicht. Und deshalb sind wir tatsächlich in einer Lage, wo man sagt, der nächste Schritt muss der Waffenstillstand sein. Und alles andere ist absolut unrealistisch. Also es gibt nur ein Ziel, und das ist der Waffenstillstand.
Sagt Matthias Schraner, unter anderem Leiter des Schraner Negotiation Institute in Zürich, und unser zweiter Gesprächspartner Professor Johannes Fawig am Lehrstuhl für Politikwissenschaften und internationale Beziehungen der Martin-Luther-Universität in Halle. Herr Bartels, Entschuldigung. Mhm. Ich hoffe, Frage beantwortet.
Kann ich noch einen Einwand bringen, noch schnell?
Nein, kurzer Einwand. Ich stoppe die Zeit, 30 Sekunden.
Okay, und los. Es gibt einmal eine innenpolitische Seite und es gibt eine außenpolitische Seite. Das einmal ist, Russland den Zahn zu ziehen, dass die NATO irgendeine Bedrohung wäre. Das ist die außenpolitische Seite gegenüber Russland, dass man das mal klar machen muss. Und eine innenpolitische Seite ist eben auch, dass wir hier einen Haufen AfD-Wähler haben und dass immer behauptet wird, wir würden hier nur Krieg schüren und keine Diplomatie veranstalten. Und dass man das irgendwie auch der Bevölkerung klar machen muss. Ja, dass alle Bestrebungen einfach nur darauf hinauslaufen, Russland einzugrenzen. Und das kommt mir so ein bisschen zu kurz hier. Die reden hier alle davon, dass Russland beschränkt wird seit 1990 eigentlich, ja, dass die Verträge nicht eingehalten wurden und so weiter. Darauf kam es mir nur an.
Also ich muss wirklich selbstkritisch sagen, wir Europäer haben zu wenig Diplomatie gemacht. Erst als Donald Trump ins Amt kam, hat sozusagen überhaupt wieder auch nur in Ansätzen ein diplomatisches Bemühen eingesetzt, mit Russland über diese Probleme zu reden. Wir Europäer haben 3 Jahre Maximalpositionen vor uns hergetragen, und ich glaube, damit haben wir schwere Schuld auf uns geladen. Nicht, weil wir sozusagen schlechte Absichten hatten, aber wir haben es sehr, sehr schlecht gemacht, und dieser sozusagen Nachhilfekurs aus dem Weißen Haus in Washington, der beschämt mich schon als Europäer. Wir hätten früher diplomatische Initiativen Vereinigten Staaten müssen. Da kam aber gar nichts aus Europa.
Über die diplomatischen Bemühungen aus dem Weißen Haus, ich will nicht sagen die Kosmopoliten aus dem Weißen Haus, und vor allem, was, und das ist der nächste Punkt, der mich wirklich noch interessiert, und den wollen wir vielleicht in der zweiten, in der letzten halben Stunde nochmal kurz aufgreifen, Frauen in der Diplomatie, die ja tatsächlich als ja verhandlungssicher, als konsenssuchend gelten. Davon, finde ich, gibt es noch viel zu wenige. Woran das liegen könnte, auch das eine Frage, die wir gleich klären möchten. Unter anderem rufen Sie uns gerne an. 0800-441777 ist die Telefonnummer. 0800-441777. Zu sehen sind wir auch im YouTube-Kanal der Tagesschau. Dort können Sie uns live zuschauen und auch noch live Kommentare abgeben. Zunächst aber erst einmal Nachrichten und danach geht's weiter mit unserem Thema Rüpelei statt leiser Töne. Hat die Diplomatie ausgesorgt? Ist sie am Ende?
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 21.30 Uhr mit Ingo Jansen. Guten Abend. Die Bundesregierung hat in ihrer Asylpolitik einen Rückschlag erlitten. Die Zurückweisung von Asylsuchenden bei Grenzkontrollen auf deutschem Gebiet ist laut einer Eilentscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts rechtswidrig. Im konkreten Fall ging es um drei Somalier, die von Frankfurt-Oder aus nach Polen zurückgeschickt wurden. Innenminister Dobrindt sieht aber keinen Grund, etwas an der Praxis zu ändern.
Wir halten im Übrigen an den Zurückweisungen fest. Wir sehen, dass die Rechtsgrundlage gegeben ist und werden deswegen weiter so verfahren, ganz unabhängig von dieser Einzelfallentscheidung.
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, CSU. Die frühere Bundesaußenministerin Baerbock ist zur Präsidentin der UNO-Generalversammlung in New York gewählt worden. Sie war die einzige Kandidatin für das Amt. Bei der geheimen Wahl hat Baerbock 167 Stimmen erhalten. Sie tritt ihr Amt Anfang September an. Aus New York Martin Ganselmeier.
In ihrer Rede nach der Wahl kündigte Baerbock an, dass sie sich in ihrer einjährigen Amtszeit um die Interessen aller 193 Mitgliedstaaten kümmern will. Gleichzeitig werde sie sich für Reformen einsetzen, um die Vereinten Nationen auch in schwierigen Zeiten zu stärken.
Die zweite Runde der Gespräche zwischen Delegationen Russlands und der Ukraine in Istanbul über eine mögliche Waffenruhe ist beendet. Die Verhandlungen haben offenbar nur gut eine Stunde gedauert. Über Ergebnisse ist noch nicht viel bekannt. Aus Istanbul Uwe Lüb.
Es sei ein weiterer Austausch Gefangener vereinbart worden, hieß es von ukrainischer Seite. Zudem soll eine Liste mit Namen verschleppter Kinder übergeben worden sein. Auch sollen beide Seiten ihre Vorstellungen über die Voraussetzungen für eine Waffenruhe übergeben haben. Russland hatte eine vorzeitige Übergabe eines sogenannten Memorandums verweigert. Die Gespräche waren die zweiten direkten binnen weniger Wochen.
Die rund 1600 Pflegekräfte an den Berliner Kliniken des Deutschen Roten Kreuzes bekommen mehr Geld. Wie das Unternehmen mitgeteilt hat, habe man sich mit der Gewerkschaft Verdi auf neue Vergütungsstrukturen geeinigt. Rückwirkend zum 1. März bedeutet das ein Gehaltsplus von bis zu 464 Euro pro Monat. In Cottbus wird morgen eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Betroffen sind neben dem Hauptbahnhof auch mehrere Institutionen, eine Seniorenwohnanlage und eine Schule. Nach Angaben der Stadt müssen rund 1800 Anwohner bis 8 Uhr den Sperrkreis verlassen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. In der Nacht gering bewölkt oder klar und überall trocken. Später im Norden etwas Nebel. Tiefstwerte 12 bis 7 Grad. Aktuell in Berlin-Kreuzberg 22 und in Frankfurt-Oder 20 Grad. Morgen ein freundlicher Mix aus Sonne und lockeren Quellwolken bei maximal 23 bis 26 Grad. Die Zeit, es wird 21.33 Uhr.
Mitreden. Deutschland diskutiert.
Und damit herzlich willkommen zurück zu einer munteren Sendung Mitreden. Deutschland diskutiert heute zum Thema Rüpelei statt leiser Töne. Ist die Diplomatie am Ende? Wir wollen uns mal so ein bisschen über die Frauen in der Diplomatie unterhalten. Frauen sind ja bessere Verhandlungsführer oder das wird ihnen wenigstens nachgesagt. Sie sind konsensorientiert, aber es gibt kaum Frauen im Dienste der Diplomatie. Woran genau liegt das und ändert sich das vielleicht zum Positiven?
Kaum ist relativ. Wir hatten zum Beispiel ja, wie Sie alle wissen, an der Spitze des Auswärtigen Amtes jetzt ein paar Jahre eine Frau, Annalena Baerbock. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, ungefähr 37% der Führungspositionen im Auswärtigen Amt sind weiblich. Also ich glaube, der Trend ist schon, dass Frauen eine größere Rolle spielen. Aber es gibt da Nachholbedarf, keine Frage. Das hat auch was damit zu tun, dass das Berufsbild im Auswärtigen Amt nicht gerade familienfreundlich ist. Das gilt aber auch für Männer, die sich für Familie zuständig fühlen. Das soll es ja auch geben. Also insofern kann man da sicherlich vieles machen. Und ob jetzt Frauen immer die besseren Verhandlerinnen sind, das weiß ich auch nicht. Ich glaube, das soll man nicht überbewerten, da diesen Gender-Aspekt. Aber natürlich müssen Frauen gleichberechtigt im Auswärtigen Dienst tätig sein. Der Trend geht dahin, aber es ist noch ein bisschen was zu tun.
Ist natürlich die Frage, sind Frauen die besseren Verhandler, die wir am besten den Verhandler fragen. Aber mir ist es natürlich aufgefallen, dass wir hier in einer Männerrunde sitzen. Ne? Also drei Experten und ein Moderator, keine Frau, und wir reden über Diplomatie. Herr Schranner, sind Frauen gute Verhandler, bessere Verhandler? Im familiären Kontext würde ich jetzt persönlich sagen, ja.
Dann sind das Ihre persönlichen Erfahrungen. Also es gibt natürlich unheimlich gute Verhandlerinnen, zum Beispiel die Helga Schmid ist ja schon angesprochen worden, die unheimlich gut ist, natürlich absolute höchste Ebene der Diplomatie. Ich glaube nicht, dass Frauen generell bessere Verhandlungsführerinnen sind. Was wir feststellen, wenn wir unsere Workshops machen, dass die Forderungen von Frauen anders sind als bei Männern. Mhm. Also wenn wir so Friedensverhandlungen zum Beispiel vorbereiten, von Männern kommt halt oft so Grenzsicherung, sehr, sehr waffenorientiert, oft martialisch auch. Also es geht oft um Grenzen, es geht oft um Abstecken von einem Territorium oder so. Die Forderungen von Frauen sind sehr, sehr unterschiedlich im Sinne von, wir wollen einen sicheren Schulweg für die Kinder haben. Wir möchten, dass es Ausbildungsmöglichkeiten gibt. Also die Forderungen unterscheiden sich sehr stark. Ich würde dennoch nicht sagen, dass sie generell besser sind, sonst müssten ja alle Diplomatinnen Frauen sein. Mhm. Die Forderungen sind anders, der Zugang zur Verhandlung ist vielleicht anders, ja.
Wir holen mal den nächsten Mann. Wie könnte es anders sein in unsere Runde? Robert Ehnsen aus Hamburg. Ich wünsche einen wunderschönen guten Tag, oder wie man sagt bei Ihnen, Moin, ne?
Ja, genau, bei uns sagt man Moin, danke.
Ihre Gedanken zum Thema?
Ja, jetzt weiche ich immer von dem neuen Thema Frauen in der Diplomatie ab und wollte ganz gerne auf die europäische Diplomatie zurückkommen in Bezug auf den Ukraine-Krieg. Ich erinnere mich daran, dass in den letzten Jahren mehrere ranghohe Politiker, also ehemalige Politiker, die an dem Minsker Friedensabkommen beteiligt waren, ausgesagt haben, man hat diese Friedensabkommen unterstützt, also Minsk I, Minsk II unterstützt, um die Ukraine in die Lage zu versetzen, sich für einen Krieg gegen Russland zu rüsten. Und da wollte ich mal die Frage stellen, was erwartet man von den Russen, dass sie von der europäischen Diplomatie denken, wenn sie sowas hören? Also da kann man ja doch kein Vertrauen in die europäische Diplomatie bekommen, wenn man sowas hört.
Herr Fabik hat zugehört.
Ja, das ist sicherlich ein Problem. Ich will damit überhaupt nicht sagen, und Sie sicherlich auch nicht, dass Russland nicht der Aggressor ist. Und das ist glasklar sozusagen, und da soll man keine Schuld verwischen. Aber das Beispiel, was Sie erwähnt haben, zeigt, dass auch auf russischer Seite das Vertrauen sozusagen aus nachvollziehbaren Gründen sehr, sehr gering ist. Und das, was Sie gerade über die Minsk-Verhandlungen gesagt haben, dass man das also nutzen wollte, um die Ukraine aufzurüsten, das hat ja auch Angela Merkel kürzlich eingeräumt. Ja, und das war ein schwerer Fehler, glaube ich. Das war wirklich ein Symbol für den gegenseitigen Vertrauensverlust, und so sollte man nicht miteinander umgehen.
Jetzt denkt man, dass man die Russen dazu kriegen kann, in die europäische Diplomatie wieder Vertrauen zu schöpfen.
Das ist ein längerer, wechselseitiger Weg. Und wie gesagt, das Vertrauen ist auf beiden Seiten weg. Nehmen Sie etwa auch mal die Frage der NATO-Erweiterung. Selbst wenn jetzt die Amerikaner sagen, wir nehmen das von der Agenda, also wir erklären, die NATO wird sich nicht um die Ukraine und Georgien zum Beispiel erweitern, aber etwa in dem deutschen Koalitionsvertrag genau das als Ziel noch drinsteht, oder gerade heute 6, 7 nordische und baltische Staaten sich zusammengesetzt haben und dieses politisches Ziel nochmal bekräftigt haben, dann trägt das natürlich auch nicht zum Vertrauen in russischer Wahrnehmung bei. Also das Vertrauen ist auf beiden Seiten zerstört und deswegen muss man auch auf beiden Seiten daran arbeiten, das wieder aufzubauen.
Herr Insen. Dann sage ich herzlichen Dank für Ihren Anruf an der 08000441777. Noch bis 22 Uhr sind wir hier live für Sie am Start mit Mitreden Deutschland diskutiert. 08000441777 für alle, die noch Fragen haben. Unter anderem Thorsten Meyer aus Hasloff. Einen schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend. Ja, steht die Diplomatie vor dem Aus? Also ich denke mal, die Diplomatie steht nicht vor dem Aus, aber sie ändert sich in den letzten Jahren. Weil wenn man sich mal so anguckt, wer sitzt eigentlich in der Regierung in den USA? Sind das noch Diplomaten? Ich würde ja sagen, dort sitzen gar keine Diplomaten oder Politiker, sondern da sitzen einfach nur noch Ja-Sager. Wo ist denn mal die Kritik an der eigenen Regierung oder, sage ich mal, an den Präsidenten? Wer kritisiert denn mal den Herrn Putin in Russland aus der Politik? Da gibt es gar keinen. Und da müssen wir natürlich in Europa irgendwie uns, ja, wie heißt das so schön, brauchen wir eine klare Stimme? Ja, brauchen wir. Und wir haben ja mit Sicherheit, jedenfalls ich habe da eine ganz klare Haltung zu, dass wir den Russen und auch den Amerikanern ganz klar unsere Haltung sagen und sagen, da und dazu stehen wir und das ist unsere Haltung, dass wir da auf gar keinen Fall irgendwie klein beigeben. Auch gegenüber Russland nicht, weil das wird nicht funktionieren. Da bin ich felsenfest von überzeugt.
Mhm. Herr Favig schreibt schon mit, das ist doch völlig okay, wir können uns ja nicht alles merken. Ne? Das geht aber tatsächlich ja auch so ein bisschen in die Richtung, was wir sozusagen bisher gemacht haben in diesem Konflikt. Und da fallen einem wahrscheinlich dann immer wieder, auch heute schon mehrfach genannt, dieses 17 Sanktionspakete an, also die sozusagen als diplomatische Mittel, als Verhandlungsmittel. Wirken die denn? Was zeigt denn der Blick in die Geschichte?
Also Sanktionen sind umstritten in der internationalen Politik. Meistens wirken sie nicht. Und im Moment ist die Lage so, dass die 17, jetzt das 18. Sanktionspaket nicht dazu geführt haben, dass Russland gewissermaßen in die Knie gezwungen wird. Jetzt kann man sagen, das dauert vielleicht noch ein bisschen, das kann sein, aber ich würde nicht allzu sehr darauf setzen. Trotzdem finde ich Sanktionen grundsätzlich nicht falsch, weil sie natürlich ein sozusagen nicht militärisches Mittel sind, um den Versuch zu machen, zu gestalten. Aber man darf nicht zu viel davon erwarten. Da gab es sehr, sehr viele Fehlwahrnehmungen auf westlicher Seite und die Sanktionen sind schlichtweg überschätzt worden. Russland hat es geschafft, auf die Sanktionen zu reagieren, hat seinen Wirtschaftskreislauf umsortiert, exportiert jetzt sehr viel mehr nach China und nach Indien und anderen Staaten. Also uns haben die Sanktionen eigentlich mehr geschadet als Russland. Aber ich will noch einen Gedanken von Herrn Meyer vielleicht auch aufgreifen, wenn ich darf, zur Frage, welchen Gestaltungsspielraum Diplomaten denn haben. Und da würde ich sagen, man muss das wertschätzen, diese Rolle, klar, aber man darf es auch nicht überschätzen, weil Diplomaten natürlich von politischen Weisungen abhängig sind und sie können aus sich heraus sozusagen das Handwerk besser oder schlechter machen, aber sie können nicht die Programmatik der Regierung, die den Kurs vorgibt, quasi komplett umdrehen. So funktioniert das nicht. Diplomaten sind weit weisungsgebunden von der Politik und insofern ist der erste sozusagen Adressat für Veränderung eben auch die Politik und nicht so sehr die Diplomatie, die eben eher ein Handwerkszeug der Politik ist.
Und wurde ja auch gerade angesprochen, wer sitzt denn da im Weißen Haus von Herrn Meyer? Das ist ein ganz spannender Ansatz, denn wer sitzt denn da, was machen die? Und das Ende der Diplomatie sieht man zumindest in Europa nicht. Ich muss an der Stelle einfach wirklich nochmal sagen, meine Kollegin Susanne Böttcher, die auch diese Sendung hier moderiert, wenn ich es nicht gerade mache, die ist mit einem sehr schönen Wortkonstrukt um die Ecke gekommen und hat das Ganze, was Trump da tut, nämlich Deal-Plomatie genannt. Was ist das für eine Art? Wir hatten auch vorhin sozusagen nochmal ganz kurz angesprochen, diese Public Diplomacy. Also was ist das für eine Art? Kann man so tatsächlich am Ende erfolgreich verhandeln? Und also ist das sozusagen auch eine Art von Diplomatie, Herr Schranner?
Ja, wenn Sie den Herrn Trump fragen, dann schon natürlich. Also Die vorher ist ja gesagt worden, das ist nicht so schön, diese Public Diplomacy. Man sollte durch hinter verschlossenen Türen verhandeln. Das kann man sich halt nicht aussuchen, weil natürlich Herr Trump die Verhandlungen ja selbst in die Öffentlichkeit bringt. Ja. Zum anderen ist natürlich auch so, dass dieses Dealmaking ist halt auch sehr kurzfristig. Und wenn Sie ja natürlich jetzt einen chinesischen Partner fragen, was verstehst du unter kurzfristig, dann sagt er Generationen. Wenn Sie den amerikanischen Verhandlungspartner fragen, was ist kurzfristig, dann sagt er die nächsten 3 Monate. Und die Herangehensweise von Trump ist halt sehr stark auf diese kurzfristigen, wie er es ja selbst nennt, Deals ausgerichtet. Und diese Deal-Diplomacy ist natürlich für einen Trump gewohnt, weil das kennt er aus seiner Laufbahn, aus seiner Karriere als Businessmensch, wo du halt einfach wirklich Deals auch machst. Und jetzt, glaube ich, merkt er schon, dass bestimmte Zugänge einfach nicht funktionieren und dass dieses Dealmaking in diesem komplexen und komplizierten Verhandlungen dann doch nicht zum Ergebnis führt. Und ich war eben gerade in Washington und man spürt eine sehr große Frustration mittlerweile, gerade aus den republikanischen Kreisen, weil man halt merkt, es ist unheimlich viel Staub aufgewirbelt worden, viele Verhandlungen sind angestoßen worden, aber es passiert halt nichts, also es kommt nicht zum Ergebnis. Und deshalb, ja, dieses Dealmaking hat Grenzen, ja, die sehen wir derzeit.
Dann an der Stelle ganz herzlichen Dank an Thorsten Mayer aus Haslov für Ihre...
Ich darf mal ganz kurz was dazu sagen.
Ja.
Man muss dazu sagen, ich habe einen Bericht gelesen, wo es hieß, Putin hat die Dollarzeichen in Trump seinen Augen gesehen. Und ich glaube, das sagt alles. Mhm. Trump ist einfach ein Geschäftsmann.
Können wir an der Stelle so stehen lassen. Herr Mayer, ich danke Ihnen für den Anruf an der 08000 441777. Ich möchte mich auch bedanken bei Professor Johannes Favig für die wissenschaftliche Einordnung zum Thema und habe jetzt direkt den nächsten Hörer hier bei uns in der Leitung aus Hannover, Sergej Sichonerov. Ist das richtig?
Ja, genau.
Wunderbar. Richtig,
ja. Ja. Und ich habe ein bisschen Sendung angehört, nicht von vorne, denke ich, aber ja, und ich habe so ein Gefühl, dass das schon alles gut, so diese schönen Worte und Rede über Diplomatie, aber ich denke, das ist ein bisschen naiv, ja, so ich habe, mhm. Ich habe so ein Gefühl, dass so diese Vorstellung, dass, ja.
Also Sie denken, dass man, das ist zu naiv, dass man jetzt reden müsste, um den Krieg zu beenden.
Genau. Und das, ich glaube, dass einfach man, ich glaube, dass Teilnehmer wahrscheinlich wissen ein bisschen mehr, als sie zeigen, die Diplomaten. Sie haben ein bisschen Ahnung mit wem haben sie da so auf anderer Seite. Aber ja, das ist, irgendwie klang mir nicht so, dass ich habe so ein Gefühl, dass die Leute auch dann in Deutschland auch so oft falsche Vorstellungen haben. Ja, so ungefähr so wie im Kindergarten, wo man so wird gesagt, ja, das ist jetzt Frieden und ja, alles gut. Und ja, das, ja, das ist einfach sehr, sehr, ja, das, also im Grunde genommen, jetzt geht das so, ich komme aus Russland, aber das geht so, dass eigentlich so auf Kosten von Ukraine jetzt irgendwelche scheinbare Frieden so herstellt.
Also das
die
heißt,
wahrscheinlich ganz wenig halten wird. Außerdem, ja, ich weiß nicht, ob das dieser Frieden so interessant für Putin ist.
Okay, und, wir können das ja mal ein bisschen zusammenfassen, so, weil Sie, ja, also was Sie sagen, ist, das Problem ist sozusagen, oder der Konflikt ist zu weit fortgeschritten, als dass man jetzt hier irgendwie Russland dazu bringt, den zu beenden. Herr Schraner, ich will das ja, mal so weitergeben.
Ich habe so ein Gefühl, dass nicht nur einfach so weit vorgeschritten, aber so einfach so Leute denken, dass ja Putin braucht da noch ein bisschen oder irgendwas.
Na okay, also ja, lassen Sie uns doch die Frage mal weitergeben an Herrn Schraner. Also hatten wir vorhin zwar trotzdem, hatten wir ja schon mal so ein bisschen, also wie weit fortgeschritten kann ein Konflikt sein, als dass man überhaupt nicht mehr zurück an den Verhandlungstisch findet.
Da sind wir gerade. Also Krieg ist ja die Endstufe der Eskalation. Und die Frage ist, wie man tatsächlich jetzt wieder ins Gespräch kommen kann. Und es ist natürlich, und da hat der Anrufer natürlich recht, es ist sehr viel komplizierter als das, was wir bisher gesagt haben. Zum Beispiel, es gibt ein Momentum, was ich unheimlich wichtig finde, was man natürlich in der Öffentlichkeit nicht so sieht, ist, dass sich Herr Putin auch sehr stark zurückzieht in seinen kleinen Beraterkreis und er sehr stark abgeschottet ist von Informationen und nur noch die Informationen bekommt, die er auch haben möchte. Und was ich jetzt zum Beispiel aus meinen Kreisen gehört habe, dass auch Herr Lavrov überhaupt nicht mehr zum Inner Circle gehört, also der auch nicht mehr wirklich Zugang zum Herrn Putin hat.
Das heißt, der russische Außenminister, der russische Außenminister ist eigentlich auf kommunikativ auf einer ganz anderen Ebene als der Präsident.
Genau. Und jetzt kommt etwas natürlich unheimlich Gefährliches dazu. Und das sehen wir in vielen Verhandlungen, auch im Business natürlich, dass gerade Führungspersönlichkeiten, wenn es schwierig wird, sich einigeln und nur noch Ja-Sager um sich herum versammeln, weil sie einfach keine Widerrede mehr haben möchten. Was dazu führt, dass natürlich die Informationen, die sie bekommen, sehr stark gefiltert sind. Und ein anderes Bild haben als natürlich vielleicht die Verhandlungspartner auf der Gegenseite. Und das merkt man jetzt auch sehr stark, finde ich, dass gerade ein Herr Putin sehr eingeschränkt Informationen gefiltert bekommt und wir dadurch in einer unheimlich schwierigen Situation jetzt sind, weil wer sollte ihm denn sagen, dass wirklich besser wäre, an den Verhandlungstisch zu kommen? Aus meiner Sicht ist das etwas, was unheimlich wichtig ist gerade.
Könnte da möglicherweise, wird ja auch versucht, wir hatten das heute ja unter anderem in Istanbul zum Beispiel gesehen, also können da andere Parteien, Vermittler, Mediatoren am Ende wirklich was bewirken? Können die unparteiisch agieren?
Die Frage ist tatsächlich jetzt, wie kann man wieder Vertrauen aufbauen, also wie kommt man wieder ins Gespräch? Mhm. Wir haben einen sehr großen Vorteil in Deutschland, dass wir jetzt eine neue Regierung haben, dass Herr Merz in den letzten Jahren nicht am Verhandlungstisch saß und er wieder einen frischen Zugang haben kann. Was ich unheimlich wichtig finde, wir haben einen neuen Außenminister, der auch wieder mit frischen Ideen kommen kann und den man nicht beschuldigen kann, dass er in den letzten mittlerweile fast 20 Jahren etwas falsch gemacht hat. Und deshalb bin ich sehr optimistisch und auch sehr, sehr positiv über die nächsten Schritte, weil ein Herr Merz, weil eine neue Regierung jetzt wieder mit neuen Ansätzen tatsächlich auch wieder Vertrauen aufbauen kann, weil natürlich eine Frau Merkel, auch ein Herr Scholz natürlich überhaupt kein Vertrauen mehr hatten und deshalb man an diesem Tiefpunkt wieder langsam versuchen muss, wieder Vertrauen zu gewinnen.
Das wäre tatsächlich auch noch eine der Fragen gewesen, die mich tatsächlich brennend interessieren. Am Mittwoch ist Bundeskanzler Friedrich Merz zu Gast, dann das erste Mal Antrittsbesuch in Washington. Das heißt also, Sie also wünschen natürlich dem Herrn Merz wahrscheinlich alles Gute, aber Sie sind da auch ganz guter Dinge.
Ja, unbedingt. Also Herr Merz ist ja eben, war eben nicht Teil der letzten 20 Jahre und man weiß ja, dass er nicht immer mit Frau Merkel und Herr Scholz einer Meinung war und deshalb kann, wenn ein Herr Trump ihn jetzt trifft, Herr Trump kann ihn auch nicht angreifen oder auch mich beschuldigen, weil der Herr Merz immer sagen kann, ja, ich war ja nicht dabei und deshalb gibt es natürlich jetzt diesen, also aus meiner Sicht zwei große Vorteile, er ist neu im Amt und wird mit den beiden alten Regierungen nicht in Verbindung gebracht. Nummer zwei, er hat sehr viel Erfahrung auch mit amerikanischen Verhandlungspartnern. Er hat sehr lange für BlackRock auch gearbeitet, amerikanisches Unternehmen. Er kennt diese konfrontative amerikanische Verhandlungsführung sehr gut. Und deshalb bin ich sehr optimistisch, dass der auch bei Herrn Trump einen sehr guten Eindruck hinterlässt.
Das heißt also, Sie haben das ja auch schon ein paar Mal erwähnt, also dieses deutsche Verhandlungssystem, so vor allem auf Argumente zu setzen, sagen Sie, ist eher unvernünftig, weil unterlegen. Warum, die Frage habe ich mir gestellt, warum hat das dann trotzdem vorher funktioniert oder hat es das gar nicht, sondern irgendwie hat es, warum auch immer, funktioniert?
Also ich glaube, viele Konflikte sind eben nicht angesprochen worden. Also argumentieren hilft natürlich schon, wenn ich gleiche Wertevorstellungen habe. Mhm. Also wenn ich das gleiche Verständnis von Kooperation, von langfristig, von Fairness habe, dann passt alles. Dann kann ich Vertrauen aufbauen und dann komme ich in den Bereich, wo ich vernünftig miteinander reden kann. Wenn ich einen Verhandlungspartner habe, der ein anderes Verständnis davon hat, wie zum Beispiel Trump, dann hilft es halt nichts, wenn ich sage, Herr Trump, jetzt werden Sie doch mal vernünftig. Wenn ich an die Vernunft appelliere, dann habe ich eben keinen Vorteil davon, sondern da muss ich überlegen, okay, Wie verhandelt ein Herr Trump? Nämlich wie ein Businessmensch, sehr kurzfristig, dealorientiert. Und dann muss ich überlegen, wie steige ich ein? Und dann ist natürlich das Beste, indem ich auch mit Forderungen einsteige und auch mal meine Position klar mache, um dann zum Ergebnis zu kommen. Aber eben nicht zu schnell, sondern es braucht auch den Konflikt. Amerikanische Verhandlungsführung ist sehr konfliktorientiert, was wir oft nicht so verstehen in Deutschland. Die Deutsche ist es sehr vernunftorientiert, also mit Argumenten zu überzeugen, dass man doch richtig liegt und der Gegner einfach nur verstehen muss, dass er falsch liegt.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, hat der Amerikaner dann wahrscheinlich auch wesentlich weniger Probleme, einfach mal einen Schritt zurückzugehen, die Niederlage einzugestehen. Und davor haben sozusagen die Europäer vor allem Angst.
Ja, die amerikanische Verhandlungsführung spricht ja nicht von Niederlage, sondern so let's give it a try. Ja? Ja. Also zumindest hat er es versucht. Also wenn Trump einsteigt und sagt, er möchte 50% die Zölle erhöhen, aha, und dann mit 20% rauskommt, ist er keine Niederlage. Aus deutscher Sicht ist eine gewaltige Niederlage ein dramatischer Gesichtsverlust. Ja,
also so deuten wir das. Ja, ja.
Und dann 20 zu bekommen. Ja, ja. Amerikanische Verhandlungsführung ist anders. Er hat es zumindest versucht. Ja. Und durch das Versuchen ist er auf 20 gekommen. Also passt doch.
Wunderbar. Wir haben noch eine Möglichkeit, einen Hörer mit dazu zu nehmen. Ich sage erstmal ganz vielen Dank an Herrn Zikonerow und habe jetzt noch einen Herrn Feiner aus München in der Leitung. Ich grüße Sie.
Ja, hallo, guten Abend, grüß Sie.
Machen wir schnell, wir haben noch 5 Minuten.
Alles klar, dann mache ich schnell die Frage. warum hat man als diplomatischen Weg damals, als die Krise oder der Krieg in Ukraine ausgebrochen ist, warum hat man dort einfach nicht in der Ukraine eine Friedenskonferenz mit hochkarätigen oder mittelkarätigen Diplomaten abgehalten und hätte so vielleicht verhindern können, dass Russland, dass Putin damals sich wahrscheinlich gescheut hätte, wirklich die Ukraine, speziell jetzt Kiew oder die dort anzugreifen, wenn man dort so eine Friedenskonferenz installiert hätte, die auch länger hätte dauern können, man hätte die austauschen können und hätte so vielleicht diesen Angriff verhindern können.
Dann gebe ich das direkt wieder an Herrn Schranner, weil da sind wir ja genau bei dem Punkt. Ne? Also Sie werden ja meistens dann gerufen, wenn es eigentlich schon zu spät ist.
Ganz genau. Und ich bin ganz bei Ihnen. Es war natürlich ein absoluter Fehler aus heutiger Sicht, dass man da nicht, sage ich mal, konsequenter gegen Putin vorgegangen ist. Man hat ja weiterhin Geld überwiesen. Man hat ja Nord Stream 1 und dann sogar nach der Krim Nord Stream 2 sogar noch genehmigt. Also das heißt, man hat das Verhalten von Putin sogar noch sogar noch positiv bewertet. Und somit hat man natürlich die falschen Signale gesendet. Und aus heutiger Sicht war es natürlich ein riesengroßer Fehler, damals nach der Eroberung der Krim nicht voll konsequent dagegen zu gehen, sondern man hat leicht angefangen, so kleine Sanktionspaketchen zu schließen und man hätte damals natürlich mit voller Sahne dagegen gehen müssen, was aber nicht passiert ist und was man heute weiß natürlich, was definitiv falsch war, weil wenn man nicht dagegen geht, also diesen Konflikt nicht konkret und konsequent anspricht, dann wird die Gegenseite ja noch mehr dazu ermuntert, dann noch mehr Gas zu geben und den Konflikt noch weiter zu eskalieren.
Das heißt, wenn ich das jetzt mal projiziere auf den Zollstreit, dass die Europäer da irgendwie versuchen, Oliven zu besteuern und, weiß ich nicht, was haben sie noch, Harley-Davidson und Jeans, das ist Quatsch, dann haben eigentlich die Chinesen in dem Spiel tatsächlich alles richtig gemacht.
Ja, unbedingt. China ist ja gleich mit Vollgas gegen Trump aufgefahren, haben wir dann auch gleich irgendwie 300% Zölle angedroht und haben somit zu einem Gleichgewicht geführt, was dazu geführt hat, dass man mit zwei Extrempositionen sich dann in Genf getroffen hat und sich dann tatsächlich einigermaßen vernünftig zu einem sehr guten Ergebnis für beide Seiten dann durchringen konnte. Die EU war aus meiner Sicht natürlich mit Oliven und Jeans und Harley Davidson ist natürlich zu schwach. Also man müsste tatsächlich als EU geschlossen jetzt sagen, okay, Trump, wenn du den Handelskrieg willst, dann kriegst du ihn auch. Hier sind unsere Forderungen, um dann aus Verhandlungsposition in die Verhandlung erst einzusteigen. Aber wir sind da aus EU-Sicht ein bisschen zu vorsichtig.
Dann lassen Sie uns doch mal nach vorne schauen. Wir sind leider am Ende der Sendung angekommen und vielleicht noch so eine Frage klären, nämlich, Herr Schranner, was müssten Akteure weltweit lernen, um Konflikte in Zukunft vielleicht schneller und dann auch langanhaltender zu lösen?
Also Nummer eins, dieses Jammern, dass es jetzt Trump gibt, das muss aufhören. Der ist gewählt, der ist jetzt da und man muss damit umgehen. Und dieses ständige, früher war alles besser und das ist, hilft halt keinem. Also man muss sagen, okay, der ist jetzt da, lass uns damit umgehen. Das Zweite ist, dass Diplomatie auch irgendwo natürlich, ich benutze ihr Wort, schuldhaft dran ist, dass wir da sind, wo wir sind, weil natürlich so wenige Ergebnisse gegeben hat und deshalb ein Trump sagt, ich vertraue der Diplomatie nicht, ich setze meine eigenen Leute ein, weil ich einfach nicht mehr dran glaube, dass die Diplomatie es hinkriegt. Wir haben jetzt zum Beispiel einen neuen Workshop am Graduate Institute in Genf aufgesetzt, der heißt Crisis Diplomacy. Also wie kann man tatsächlich in der Diplomatie jetzt sich auch auf Verhandlungen wie mit einem Herrn Trump dann einstellen? Das Wichtigste aus meiner Sicht ist, dass diese Konflikte, die sind ja da, und dieses Ausweichen, Abwarten, Vertagen, das bringt gar nichts. Sondern wenn der Herr Trump sagt 50%, dann muss man halt sagen, wir wollen 100, volle Sahne dagegen gehen, wie es China gemacht hat, um die Verhandlung erst zu ermöglichen. Und das wäre aus meiner Sicht die nächste Möglichkeit. Man muss klar machen, wo man steht, um dann den Konflikt auch wirklich anzusprechen.
Und daran anschließt sich vielleicht noch ein wirklich schöner Schlusssatz von unserem Nutzer Josef, der schreibt, wir gehören alle zu einer Menschheitsfamilie, die nur den einen Planeten Erde zur Verfügung haben und jedes Leben hat einen Wert. Gehen wir also achtsam miteinander um und fragen wir, was der andere braucht. Ich sage herzlichen Dank an Matthias Schranner, dass er dabei war, an Dr. Emil Brix, an unseren Professor Johannes Farwig von der Universität Halle-Wittenberg. Ich kann Ihnen jetzt noch sagen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 22 Uhr mit Horsten Altenhünner. Guten Abend. Die Bundesregierung hat in ihrer Asylpolitik einen Rückschlag erlitten. Die Zurückweisung von Asylsuchenden bei Grenzkontrollen auf deutschem Gebiet ist laut einer Eilentscheidung des Berliner Verwaltungsgerichtes rechtswidrig. Im konkreten Fall ging es um drei Somalier, die von Frankfurt-Oder aus nach Polen zurückgeschickt wurden. Innenminister Dobrindt sieht aber dennoch keinen Grund, etwas an der Praxis zu ändern.
Wir halten im Übrigen an den Zurückweisungen fest. Wir sehen, dass die Rechtsgrundlage gegeben ist und werden deswegen weiter so verfahren, ganz unabhängig von dieser Einzelfallentscheidung.
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt. Die frühere Bundesaußenministerin Baerbock ist zur Präsidentin der UNO-Generalversammlung in New York gewählt worden. Sie war die einzige Kandidatin für das Amt. Bei der geheimen Wahl erhielt Baerbock 167 Stimmen. Sie tritt ihr Amt Anfang September an. Aus New York Martin Ganselmeier.
In ihrer Rede nach der Wahl kündigte Baerbock an, dass sie sich in ihrer einjährigen Amtszeit um die Interessen aller 193 Mitgliedstaaten kümmern will. Gleichzeitig werde sie sich für Reformen einsetzen, um die Vereinten Nationen auch in schwierigen Zeiten zu stärken.
Die Verhandlungsrunde zwischen der Ukraine und Russland über eine mögliche Waffenruhe ist beendet. Das Gespräch in Istanbul dauerte etwa eine Stunde. Einen Durchbruch gab es nicht. Beide Seiten vereinbarten aber erneut, Kriegsgefangene auszutauschen, diesmal vor allem schwer verletzte und junge Menschen. Außerdem sollen tausende Leichen übergeben werden. Mit Unterstützung des Software-Milliardärs Hasso Plattner soll ein neuer Universitätsstandort in Potsdam entstehen. Das teilten dessen Stiftung und die Landesregierung mit. Der Campus ist auf dem früheren Gelände des Brandenburger Landtags, dem Brauhausberg, geplant. Außerdem wird das Hasso-Plattner-Institut am Griebnitzsee erweitert. Aus Potsdam Annette Kufner.
Mit dem Ausbau werde eine Erfolgsgeschichte fortgeschrieben, sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke. Mit der Hasso-Plattner-Stiftung habe man eine Absichtserklärung unterzeichnet. Demnach soll bis 2035 ein neuer Campus am Brauhausberg entstehen. Beherbergen soll er die Fakultäten Sozialwissenschaft und Jura, die bislang am Campus Griebnitzsee sitzen. Die Gebäude in Griebnitzsee sollen wiederum vom Hasso-Plattner-Institut übernommen werden.
Bei den French Open in Paris ist Turnierfavorit Novak Djokovic.